Schönen guten Abend euch allen. Ich schlage vor, dass wir noch das Lied Nummer 133 singen. Gott ist mein Hort, er birgt mich gut, ein starker Fels im wilden Sturm. Ja, wir haben jetzt unsere Bibelstunde, wo wir in das Wort Gottes hineinschauen wollen und wo wir Gott zu uns sprechen lassen wollen. Und wir wollen bitten, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet, es zu verstehen, was er uns zu sagen hat durch sein Wort, das er für uns heute vorbereitet hat. Und lass uns zum Gebet aufstehen. Ja, Gott, unser Vater, danke dir, dass du unsere sichere Burg bist, unser Fels, auf den wir unser Leben bauen dürfen, wo wir fest auf festem Boden stehen und wo uns die Stürme des Lebens nicht umwerfen, nicht den Boden unter den Füßen verlieren lassen, sondern, Herr, wir dürfen auf dich hoffen, wir dürfen auf dich vertrauen, auf dich bauen und wissen dürfen, dass du uns trägst, dass du uns hältst und dass du uns eine Zukunft vorbereitet hast, die bei dir sein wird, in der endgültigen Sicherheit bei dir. Und wenn wir heute auch Turbulenzen ausgesetzt sind und manchen Schwierigkeiten, so bitten wir dich, dass du uns da stärkst, dass du uns erträgst, uns Zuversicht schenkst in deine Gegenwart, in deine Hilfe, in deine rechtzeitige Hilfe und deinen Trost und Ermutigung für den Alltag. Herr, wir bitten dich, dass du uns da segnest und mit deiner Gegenwart beschenkst. Herr, und wir bitten dich, dass du uns dein Wort öffnest und dadurch zu uns sprichst. Ja, vor allem schenk, dass es nicht an uns abprallt, sondern dass es in uns Wurzeln schlägt. Ja, und dass sich das in unserem Alltag widerspiegeln möge, was du uns zu sagen hast und was du uns durch dein Wort aufzeigst. Herr, segne du uns und dir sei für alles die Ehre gebracht. Amen. Nehmt wieder Platz. Wir sind in 2. Mose Kapitel 15 angekommen und letztes Mal, als wir Kapitel 14 betrachtet haben, da hat uns ein Ereignis fast umgehauen, weil das ein Ereignis ist, ein Wunder Gottes, ein Eingreifen Gottes, das sehr einschneidend ist in die Geschichte Israels, einschneidend ist in die Materie an sich selbst, aber auch für uns heute hat das eine sehr große Bedeutung. Das Wunder, das Gott getan hat, war, sein Volk, das ja aus Ägypten herausgeführt war, hat er mit Absicht in eine Situation gebracht, wo sie nicht ein noch aus wussten. Und Gott errettet sie aus dieser ausweglosen Situation mit einem gewaltigen Wunder, das wie das Volk umgehauen hat, so auch ihre Feinde, die Ägypter. Zusammenfassend heißt es dort, wenn wir die letzten Verse, Kapitel 14 lesen, um wieder im Thema zu sein, da lesen wir Folgendes, ab Vers 27. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung. Und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Denn die Wasser fluteten zurück, bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, bis ihnen ins Meer die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Da sind wir heute angekommen. Und heute starten wir mit einem Lobgesang, der Lobgesang Moses und Israels. Ich möchte aber vorab eine kleine Geschichte erzählen. Es ist so eine Erzählung, die ich gehört habe, die so etwas ironisch erzählt wird. Und dennoch einen Punkt trifft. Den Wortlauf kann ich nicht ganz genau wiedergeben, aber sinngemäß geht es darum, dass ein junger Mann auf einer Bank sitzt und liest diese Geschichte. Er liest wahrscheinlich zum ersten Mal diese Geschichte des Durchzugs des Volkes Israel durch das Schilfmeer. Und bricht ein Dank aus, in so ein Staunen. Gott hat das Meer geteilt. Und zu gleicher Zeit kommt ein anderer Mann vorbei, ein Skeptiker, und fragt ihn, was freust du dich so? Und er sagt, ja, schau mal, so ein Wunder tut Gott. Gott teilt das Meer. Er sagt, pass mal auf, so spektakulär war das nicht. Das war so eine seichte Stelle im Meer. Und da hat einfach der Wind so stark geblasen, sodass das Wasser, sag ich mal, vom starken Wind einfach in die tieferen Regionen weggedrückt wurde. Und das Volk konnte da durchgehen. Eigentlich war das Wasser da noch knietief. So. Jetzt war der junge Mann so ein bisschen geknickt, liest aber weiter. Und dann staunt er wieder und lobt Gott. Ja, was hast du jetzt dann wieder für einen Grund zu staunen? Er sagt, es ist erstaunlich, dass Gott so ein großes Heer der Ägypter in so einem knietiefen Wasser ersäufen lässt. Es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, dieses spektakuläre Wunder Gottes zu relativieren und zu sagen, ja, es wird in der Bibel, die Wunder werden dort etwas aufgebauscht, ja, etwas nacherzählt und ein bisschen mehr hinzugetan, damit das wie ein Wunder aussieht. Normalerweise hat das alles mit ganz normalen Dingen zu tun und es gibt keine Wunder in dem Sinne. Aber nein, heute sehen wir in diesem Lied, dass Israel und Mose singen ganz deutlich, hier hat Gott eingegriffen, mit mächtiger Hand, übernatürlich, sehr spektakulär. Und das haben sie in einem Lied fest gefasst und dieses Lied haben sie immer fortwährend gesungen. Und unser Bibeltext beginnt heute genau damit, mit diesem Lied. Ich möchte das ganze Lied einmal singen, lesen, ab Vers 1 und bis 21. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen: Ich will den Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen. Der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm. Die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach: Ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, will meinen Wut an ihnen auslassen. Ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Herrlichkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu den Wohnungen deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Die Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms. Zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, so dass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König, für immer und ewig. Denn die Rosse des Pharao gingen ins Meer hinein mit seinen Streitwagen und Reitern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Die Kinder Israels aber gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburinen und im Reigen. Und Miriam antwortete ihnen im Wechselgesang: Singt dem Herrn, denn hocherhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Es ist ein gewaltiger Lobgesang. Ein Lobgesang, der Gottes Eingreifen, die Erlösung durch Gottes Macht sehr stark hervorbringt. Er feiert Gottes Macht. Ein Dr. Wudring, er teilt dieses Lied folgendermaßen auf. Und so wollen wir das noch einmal durchgehen und noch einmal einige Aspekte daraus für uns hervorheben. Zum einen sagt er im Vers 1, ist so ein Vorspiel, der Triumph Gottes. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist Herr. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Das ist sozusagen ein Vorspiel. Und dann kommt Strophe 1, Strophe 2 und 3. Und dann kommt ein Nachspiel. Und dann kommen noch der Wechselgesang oder die antiphonischen Antworten von Miriam und aller Frauen. So hat er sozusagen dieses Lied aufgeteilt. Ich fand das interessant. Und wo hier, in welchen Strophen, welche Schwerpunkte liegen, das wollen wir jetzt so kurz hineinschauen. Strophe 1, das sind die Verse 2 bis 3, und das beschreibt, was Gott ist. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Also zum einen beschreibt diese Strophe, was Gott ist. Gott ist Stärke. Gott ist mein Loblied oder mein Lobgesang. Gott ist meine Rettung oder meine Erlösung. Und so begann dieses Lied. Interessant ist hier auch hervorzuheben, dass dieses Lied in der ersten Person, im Singular, geschrieben oder gedichtet wurde und auch so vorgetragen wurde. Und das brachte so zum Ausdruck, dass jeder einzelne Israelit, der dieses Lied singt, dieses Lied auf sich persönlich beziehen darf und soll. Er soll es tun. Dieser Sieg, den Gott da errungen hat, ist bedeutsam für jeden von ihnen persönlich, für jeden Einzelnen. Und jeder einzelne Israelit sollte Gott dafür danken, dass er errettet wurde. Die Strophe 2 handelt davon, was Gott getan hat. Und diese Strophe, die ist eine etwas längere Strophe, sind die Verse 4 bis 12. Wir wollen das noch einmal lesen und macht euch schon Gedanken, was fällt euch auf, was Gott getan hat, was hier in diesen Versen beschrieben wird. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm. Die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach: Ich will sie jagen, ich will sie ergreifen. Ich will das Raub verteilen, will meine Wut an ihnen auslassen. Ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Herrlichkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Du streckst deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Was hat Gott getan hier in diesen Versen? Ihr dürft euch ruhig beteiligen, in kurzen Anmerkungen, stichpunktartig, stichwortartig könnt ihr das machen. Gott hat die Feinde Israels gestraft. Ja. Deine Rechte ist mit Kraft geschmückt, Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Also hier ist ein gewaltiger Sieg über die Feinde Israels geschehen. Ein gewaltiger Sieg hat Gott davongetragen. Genau. Die Macht über die Natur hat er. Über die Gesetze der Natur. Ja. Ich habe mich gefragt, er hat so einen starken Wind blasen lassen, dass es alles, ja, die Wogen sich türmten, ja, das Wasser, der Boden wurde trocken, aber die Menschen sind nicht weggeflogen. Ja. So stark war der Wind, aber diese haben standgehalten. Es war ein interessanter Wind, würde ich jetzt sagen, wenn es schon so stark ist. Wir können uns diese Bilder ja vorstellen, als wenn ein starker Orkan, sage ich mal, weht, kann er schon gewaltige Wassermassen auftürmen, aber dann fliegt alles Mögliche durch die Luft. Für Gott ist das eine Kleinigkeit gewesen, dieses Teilen des Meeres. Aber wie die Ägypter ja, sich das vorgestellt haben, das Volk Israel wandert in der Wüste und Gott führt sie auch so, dass das den Anschein erwecken soll und den Pharao dazu verleiten soll, ihnen nachzujagen, weil sie wohl gefangen sind in der Wüste. Und er will sie wieder einfangen und als Sklaven wieder zurückführen oder vernichten. Auf jeden Fall will er an ihnen Rache üben, aber Gott greift mächtig ein und alles ihr Gehabe, ihr arrogante Auftreten ist vernichtet durch Gottes Hauch. Oder wie es hier heißt, ja, du hast deinen Grimm losgelassen, der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf und die Wogen standen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Ich finde es sehr interessant hier auch, dass es in zwei Strophen hier so heißt, in zwei Versen, Vers 5 und in Vers 10, heißt es, sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Oder in Vers 10, sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Also sie haben sich vorgenommen, Israel zu vernichten und haben auch, wie sie sich hier auch schon, sag ich mal, brüsten mit einem schnellen Sieg. Und der Pharao hat wirklich alles aufgeboten, was er hatte. Und wie letztes Mal schon erwähnt, er hatte diese auserlesenen Wagenkämpfer. Diese Wagenkämpfer, das war sozusagen seine Elitetruppe und die war ausgerüstet mit der sozusagen zu der Zeit modernsten Waffe, die es gab. Und da hatte Israel überhaupt keine Chance. Und da greift Gott ein. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden mit der Erstgeburt. Ach so, der Pharao. Der Pharao, ja, der hatte seine Erstgeburt verloren. Aber, und darin erkennen wir Gottes Wirken. Ja. Das heißt ja im Kapitel 14, dass Gott sein Herz verstockte. Und das war ein Zusammenspiel. Zum einen fiel es ihm auf, ja, fiel es dem Pharao auf, dass er jetzt eine billige Arbeitskraft verloren hat. Die sind ja weggegangen. Die wollen wir jetzt einholen. Und dann verstockt Gott sein Herz und er tatsächlich greift nach dem letzten Mittel. Und selbst als er dieses Wunder sieht, da muss ihm doch klar geworden sein, hier ist Gott am Handeln. Jetzt schnell zurück. Aber nein, er fährt mitten ins Meer hinein, ja, mit seinem ganzen Kriegsheer. Und das zeigt nochmal ganz deutlich, dass er überhaupt nicht mehr rational denkt. Gar nicht mehr. Er hat nur noch blinde Wut und er möchte hier Rache üben. Wir kommen zur nächsten Strophe. Die nächste Strophe, das ist ein Ausblick in die Zukunft, was Gott tun wird in Zukunft. Und das lasst uns auch mitlesen und überlegen, was wird Gott in Zukunft tun, was wird hier geschildert. Ab Vers 13 bis 18. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie, Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms, Zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, sodass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Das ist Strophe 3 in diesem Loblied. Und das ist ein Ausblick darauf, was Gott tun wird. Was fällt euch auf? Was wird hier beschrieben?
Alle angrenzenden Länder
Ja.
Sie werden Philister oder Philister werden zwei, aber sonst nicht nur.
Genau, also sie ziehen in Richtung Kanaan und alle Völker, denen sie begegnen werden, die sind ja aufgezählt und vor allem, wie werden sie gezeigt, diese Völker? Sie werden gezeigt als solche, die Angst haben, die zittern, die eine Furcht ergriffen hat, weil sie dieses Wunder gesehen haben. Sie haben es nicht buchstäblich gesehen, aber Mundpropaganda ist durchgegangen. Das haben sie erfahren durch andere Menschen, die das gehört haben, die dann auch mit diesem Wunder konfrontiert wurden. Was wird Gott noch tun? Was ist in diesen Versen, das uns auffällt? Mir ist aufgefallen, Vers 13, du leitest in deiner Gnade das Volk. Hier wird die Gnade Gottes hervorgehoben. Gott führt in seiner Gnade das Volk, das er erlöst hat. Erlösung und Gnade ist etwas, was wir oft im Neuen Testament sehr häufig finden und meinen, im Alten Testament gäbe es nicht. Oder ist sehr, sehr wenig versteckt. Aber hier ist es ganz deutlich hervorgebracht, dass Gott in seiner Gnade das Volk führt und er hat es erlöst aus seiner Gnade. Und durch seine Kraft bringt er sie zu der Wohnung seines Heiligtums. Und hier wird sozusagen etwas beschrieben, was die Zukunft des Volkes betrifft. Er wird sie ins Land Kanaan bringen. Und dort wird einmal das Heiligtum stehen, dort, wo er gegenwärtig sein wird, wo er mitten in seinem Volk leben wird. Vers 17 ist sehr markant. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils. Das Volk Israel wird dort eingepflanzt werden. Es wird dort wohnen. Es wird ihr Land sein. An dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Gott hat diesen Ort zu seiner Wohnung gemacht. Mitten unter seinem Volk will Gott wohnen. Also sozusagen, er bringt sie nach Hause in seine Gegenwart. Und das ist sehr markant, dass Mose das hier in diesem Lied schon so schreibt. Das ist noch etwas, was in der Zukunft liegt. Und dennoch hat er es erkannt, dass Gott so handeln wird. Ja, Vers 18 fasst das alles zusammen und sozusagen gibt das dem Ganzen so ein Fazit. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Und das betrifft wie sein Volk, Volk Israel, so auch die ganze Erde. Aber zuallererst möchte Gott in seinem Volk leben als Gott, der sein Volk regiert. Als König, er hat sich sein Volk erworben und sein Volk soll ihn anbeten, soll für ihn da sein, ihn verherrlichen, ihn groß machen. Er ist ihr König. Wir wissen, die Geschichte geht ja weiter, dass sie dieses Vorrecht verwerfen und sich einen König wünschen, wie alle anderen Völker auch. Und Gott entspricht dann ihrer Bitte. Aber sie müssen erkennen, was sie davon haben. Aber heute ist das Thema etwas anders und wir kommen zur Strophe, wir kommen zum Nachspiel. Ja? Dieses Lied hat jetzt ein Nachspiel Vers 19. Und da ist noch einmal eine Gegenüberstellung der Niederlage Ägyptens und der Rettung Israels. Denn die Rosse des Pharao gingen im Meer hinein mit seinen Streitwagen und Reitern. Und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Das ist das eine, der Untergang Ägyptens. Die Kinder Israels aber gingen trockenes Fußes mitten durchs Meer. Das Volk Israels erlebt Gottes starke Hand und macht sich noch nicht mal die Füße nass. Geht trockenen Fußes durch das Meer. Und dann folgt noch ein Wechselgesang oder so eine Erklärung dazu. Das sind die Verse 20 und 21. Und Miriam, die Propheten, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburinen und im Reigen. Und Miriam antwortete ihnen im Wechselgesang: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist Herr. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Also das ist so ein Wechselgesang. Eine Gruppe singt etwas vor und die anderen singen dann nach. Ja, das kennen wir auch aus unseren Liedern immer wieder mal, wo man das so akzentuiert oder, sag ich mal, hervorhebt. Oder es soll so ein Eindruck entstehen, einer fragt den anderen und die anderen antworten, wie auch immer. Und hier geschieht so etwas Ähnliches, was die Miriam dann anleitet. Interessanterweise wird Miriam hier auch, hat sie wahrscheinlich auch eine unwesentliche Rolle mitgespielt in hinsichtlich dieses Wunders, vielleicht auch dieses Lobgesanges. In Micha 6, Vers 4, das könnt ihr zu Hause nachlesen, dort wird beschrieben, dass Gott das Volk Israel durch die Hand Mose, Aarons und Miriams geführt hat. Miriam wird hier auch erwähnt, als eine, die dort auch mitgewirkt hat. Und auch später, also hier wird sie auch beschrieben als die Prophetin. Miriam wird hier als die Prophetin beschrieben. Also sie ist eine, die auch wahrscheinlich hiermit beigetragen hat, dass dieses Lied so einen Ausblick in die Zukunft hat und das hier auch so niedergeschrieben wird. Ich fand es noch interessant, dass dieses Lied noch einmal erwähnt wird, und zwar im Himmel. In der Offenbarung, Kapitel 15, die Verse 2 bis 4, lass uns diesen Bibeltext mal aufschlagen und ihn zusammen lesen. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über seine Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses. Also ich verstehe, dass hier dieses Lied, das wir jetzt eben gelesen haben, gesungen wird. Sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Gott, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Es ist interessant, dass hier auch das Lied des Mose erwähnt wird und gesungen wird zusammen mit dem Lied des Lammes. Und der Tenor dieses Liedes ist: Wer sollte dich nicht preisen? Gott, alle Völker sollen werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. So bringt das Lied des Lammes nochmal auf den Punkt das, was im Lied des Mose angedeutet wird. Wie dort zum Beispiel das Volk Israel diese Taten, dieses Wunder sieht und das besingt und Gott dafür dankt. Die Völker aber, sie haben Angst. Ja? Sie werden erwähnt, aber sie zittern davor. Mit dem Lied des Lammes wird es dann heißen, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Und der rote Faden in diesen Liedern ist, Gott allein sei die Ehre. Gott, der Allmächtige, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wir haben noch einen kurzen Text, der etwas weitergeht, wo das Volk Israel weiterzieht. Und wir lesen die Verse 22 bis 27. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Zur zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn. Und der Herr zeigte ihm ein Holz. Da warf er es ins Wasser. Da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Recht und Gesetz. Und dort prüfte er sie. Und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Hier sehen wir, dass das Volk Israel weitergeht. Es ist ein 3-tägiger Wüstenmarsch. Sie gehen durch die Wüste oder kommen zur Wüste Zur und haben nichts zu trinken. 3 Tage ohne Wasser, das ist schon eine große Herausforderung und kommen endlich nach Mara. Sie sehen Wasser, sie schöpfen es und sie können es nicht trinken. Das ist eine herbe Enttäuschung für sie. Sie erwarten sehnsüchtig Wasser, finden Wasser und das ist bitter. Es ist ungenießbar. Können wir solche Situationen nicht nachvollziehen? Habt ihr schon mal sowas erlebt? Sowas Ähnliches, wo ihr sehr trinken wolltet und es gab nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau so eine 1-zu-1-Situation wahrscheinlich nicht. Aber wir können es schon nachempfinden, wenn wir lange nichts getrunken haben, wenn wir durstig sind und es nichts gibt. Da können wir schon ziemlich nachempfinden, was das Volk hier auch gedacht hat oder empfunden hat. Und wir merken hier, dass das Bekenntnis, du leitest in Gnaden dein Volk, ja, es ist wie in Luft aufgelöst. Und wir hören einen Satz, der leider dann auch sich zu einer alltäglichen Gewohnheit Israels entwickeln wird. Dieser Satz heißt, und das Volk murrte gegen Mose. Wir werden in der fortlaufenden Geschichte immer wieder diesen Satz lesen. Das Volk murrte gegen Mose, murrte gegen Gott. Und das wird sozusagen ein Markenzeichen sein der Wüstengeneration. Aber Mose, er schreit zum Herrn und Gott macht es, wie soll ich sagen, spektakulär oder macht er es einfach. Gott zeigt ihm ein Holz. Ist es ein Baum gewesen? Ist es ein Ast gewesen von einem Baum? Wie auch immer. Er zeigt ihm ein Holz und er wirft das ins Wasser. Und das Wasser wurde süß, genießbar. Es ist nochmal ein Wunder, das Gott tut. Und wir wissen, so ein Holz gibt es nicht, das eine Salzlösung genießbar machen kann. Also muss es ein Wunder sein. So rational die Skeptiker das auch belegen wollen, es kann nicht belegt werden, dass es kein Wunder ist. Es ist ein Wunder, das Gott tut, und er führt sein Volk mit Absicht in eine solche Situation. Denn dort heißt es, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Also hier, hebräisch wird hier ein Wort gebraucht oder wörtlich heißt es, etwas oder jemanden in einer schwierigen Situation ausliefern, um die Qualität zu prüfen. Das ist der hebräische Wortstamm, der dort verwendet wird. Und so kann man die Situation, muss man die Situation sehen, dass Gott sie in eine Situation bringt und dort prüft. Sie prüft ihre Echtheit. Vielleicht prüft auch, was sie jetzt hier in diesem Lied zum Ausdruck gebracht haben oder was sie, was von ihnen geschrieben steht in Vers 31, Kapitel 14. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Nach einem solchen gewaltigen Wunder tun sie das. Aber hier erleben sie eine herbe Enttäuschung und sie murren. Gott führt sie in solche Situationen, um sie zu prüfen. Und er gibt ihnen das Gesetz und Recht, und das klingt folgendermaßen. Wenn du dir der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Oder eine andere Übersetzung heißt es, ich bin der Herr, der dich heilt. Also das wollte Gott von ihnen, dass sie sich nach seinen Worten ausrichten, dass sie seiner Stimme gehorchen, dass sie es tun, dass sie eifrig sind darin, eifrig gehorchen, dass zu deinen Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst. Die Hoffnung für alle, die beschreibt das so. Hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Hier bringt Gott das nochmal auf den Punkt und sagt, die Ägypter habe ich bestraft mit den Krankheiten. Und ich habe diese Macht, auch euch zu bestrafen mit diesen Krankheiten, wenn ihr euch nicht nach meinen Worten ausrichten werdet. Wenn ihr es aber tut, dann bin ich euer Arzt, dann heile ich euch. Und wir wissen von der Geschichte, wird es am Ende heißen, dass Israel damals in Kanaan eingezogen ist. Und was hatten sie? Ihre Kleider waren nicht verfallen, noch ihre Schuhe abgetragen, zum Beispiel. Ja? Das hat Gott gemacht, das ist nicht natürlich, das geht nicht. Aber eine ganze Generation ist in der Wüste verstorben, weil sie seinen Worten nicht gehorcht haben. Und so bewahrheitet sich Gottes Wort immer wieder, wenn das Volk sich nach seinen Worten ausrichten wird und eifrig danach streben wird, seinen Willen zu erkennen und danach zu handeln, dann wird Gott sie führen, er wird sie beschützen, er wird sie heilen. Wenn sie sich aber nicht danach ausrichten werden, so werden sie sterben. Das ist das, was er ihnen dann auch später zur Auswahl schenkt, gibt und sagt, wählt euch heute, was ihr tun wollt. Wollt ihr mir dienen oder wollt ihr anderen Göttern dienen? Und dann trifft euch der Fluch. In Vers 27, da gibt er noch einmal eine andere Lagerstätte, wo sie genug Wasser haben, 12 Wasserquellen, 70 Palmbäume und sie dürfen dort lagern. Eine Oase in der Wüste. Ich möchte kurz zu unseren Anwendungen kommen, die wir uns mitnehmen können. Der Sieg Gottes über den Feind, für uns heute über den Satan, das ist für jeden von uns persönlich wichtig und existenziell. Genauso wie damals jeder Israelit für sich persönlich dieses Wunder Gottes beziehen durfte und es auch so erlebte und so auch in Erinnerung halten sollte. So sollen wir es auch tun. Wir sollen Jesu Sieg über den Satan für uns persönlich, jeder für sich persönlich beanspruchen und dafür persönlich dankbar sein. Zweitens, Gott will unseren Lobgesang hören, so wie damals Israel diesen Lobgesang gesungen hat zur Ehre Gottes, so will Gott auch unseren Lobgesang hören. Zum einen ehrt es ihn, wenn wir ihn Lob singen, und zum anderen macht es uns demütig, wenn wir es uns nochmal vor Augen halten, was Gott getan hat. Das macht uns demütig, das ehrt Gott. Gott führt uns oft in schwierige Situationen, so wie das Volk hier in Mara. Und das tut er, um unsere Qualität zu prüfen. Und lasst uns solche Situationen ertragen. Zu Gottes Ehre und möge unsere Qualität gut sein. Aber Gott führt uns auch zu Oasen, so wie sie dann in Elim gelandet sind und dort ausruhen konnten. Da gab es genug Wasser, genießbares Wasser, wahrscheinlich auch ein Wasser, um sich frisch zu machen. Das tut Gott, weil er ist unser Gott, der uns heilt. Gott, unser Arzt. Amen.